HR Info. Netzwelt.
Wer mit dem Smartphone in Deutschland unterwegs ist, der kann ein Lied davon singen. Vor allem auf dem Land. Immer wieder fällt der Empfang aus, sitzt man im Auto oder der Bahn auf dem Trockenen, es geht nichts. Funklöcher sind in manchen Regionen Deutschlands nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Das nervt nicht nur die Nutzer, sondern schadet auch dem Wirtschaftsstandort Deutschland. Doch Abhilfe ist in Sicht, sagt das Bundeskabinett. Neue Masten sollen mit Staatsgeld gebaut werden. Funk von Staatswegen. Das Thema heute in HR Infonetzwelt. Ich bin Udo Langenohl. Bei ihrer Digitalklausur auf Schloss Meseberg am Montag dieser Woche hat die Große Koalition ihre Mobilfunkstrategie festgezurrt. Funklöcher sollen schon bald der Vergangenheit angehören und 4G, also LTE, flächendeckend verfügbar sein. Dazu will der Staat Steuergeld locker machen und Sendemasten in Eigenregie aufstellen. Überall da, wo es sich für die Mobilfunkanbieter finanziell nicht lohnt. Marcel Heberlein zum Stand der Dinge.
Das Problem hat er schon mal ziemlich klar umrissen. Kanzleramtschef Helge Braun im ZDF-Morgenmagazin.
Wir haben in Deutschland bisher lange eine Mobilfunkabdeckung, die liegt so bei 93-94%. Und das ärgert die Menschen, weil insbesondere, wenn sie mit dem Auto unterwegs sind, Verbindungsabbrüche passieren. Und in sehr ländlichen Gebieten gibt es auch keine Mobilfunkabdeckung bei den Häusern.
In Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg gibt es besonders viele von solchen weißen Flecken. Aber auch anderswo gilt, dünn besiedelt heißt wenig potenzielle Kunden für Telekom und Co., heißt oft, der Teilnehmer ist gerade nicht erreichbar. In diesen bisher abgehängten Orten will die Bundesregierung nun selber nachhelfen und neue Mobilfunkmasten bauen. Über 1 Milliarde Euro soll das kosten. 99% aller Haushalte müssen in Zukunft von Telekom und Co. abgedeckt werden.
Und jetzt legt der Bund eins obendrauf, das allerletzte Prozent, und dann haben wir flächendeckenden Mobilfunk.
Kündigt zumindest die Regierung an. Digitalpolitikerin Anke Domscheit-Berg von den Linken traut dem Versprechen dennoch nicht. Ihr erster Kritikpunkt, das Geld. Woher soll die 1 Milliarde für den Ausbau kommen? Die Regierung sagt, sie will die Einnahmen aus der Versteigerung der neuen 5G-Mobilfunklizenzen dafür verwenden. Über 6 Milliarden hat der Staat dadurch eingenommen. Domscheit-Berg bleibt im ZDF trotzdem skeptisch.
Dieses Geld, das hat schon nicht gereicht für digitale Bildung und für den Breitbandausbau. Dafür war es vorgesehen. Jetzt soll es, ohne dass das Budget mehr wird, auch noch für ein drittes Megathema, nämlich das Stopfen der Mobilfunklöcher, reichen. Und da bin ich schon sehr skeptisch, dass das funktioniert.
Überhaupt hält Domscheit-Berg das Versprechen vom flächendeckenden Netz für eine Mär, aus guten Gründen. Denn selbst wenn es Mobilfunk in allen Haushalten gäbe, sobald man ein bisschen vor die Tür geht, könnte es mit dem Empfang weiter kritisch sein. Denn die Auflagen für Telekom und Co. sehen zwar vor, dass sie in den nächsten Jahren zum Beispiel auch an Bundesstraßen und Bahnstrecken ausbauen müssen, aber es müssen eben nicht alle einen eigenen Mast in die Pampa setzen. Wenn einer der Betreiber einen Mast hinsetzt, gilt der Abschnitt auch für alle anderen als ausgebaut.
Das reicht also, wenn ein einziges der großen Unternehmen eine bestimmte Bahnlinie versorgt. Für mich als Kundin, die vielleicht bei einem anderen Telekom-Unternehmen einen Vertrag hat, ist das dann aber immer noch ein Funkloch. Und das fehlt mir ein bisschen, dass man an das Reale denkt, wie es für die Leute vor Ort ist.
Die Funklöcher im Auto auf dem Weg von einem kleinen Ort zum anderen, die könnten also auch in Zukunft bleiben, weil niemand bei Telekom, Vodafone und O2 gleichzeitig ist. Es sei denn, die Betreiber lassen es in Zukunft zu, dass andere ihr Netz mitnutzen dürfen, wenn es das eigene in der Gegend gerade nicht gibt. In den neuesten Auflagen vom Staat gibt es dazu aber nur den Hinweis, dass die Betreiber über solche Kooperationen verhandeln müssen. Dass sie sich einigen müssen, steht da nicht.
Die Bundesregierung will den Internet- und Handyempfang in Deutschland in den kommenden 2 Jahren grundlegend verbessern. Auch der ganz ländliche Raum werde dann erschlossen, sagte Kanzleramtschef Helge Braun in dieser Woche im ZDF-Morgenmagazin. Das haben wir eben im Beitrag von Marcel Heberlein gehört. Auslöser für die Initiative des Bundes: Die Mobilfunkanbieter bekommen es angeblich alleine nicht hin. Und nun soll Steuergeld in Mobilfunkanlagen, in neue Masten und nicht versorgte Regionen fließen. Bernhard Rohleder ist Hauptgeschäftsführer von Bitkom, das ist der Branchenverband der deutschen Informations- und Telekommunikationsbranche. Herr Rohleder, passend zum Kabinettsbeschluss vom Montag dieser Woche haben Sie auf der Bitkom-Webseite eine interaktive Karte veröffentlicht und die zeigt, dass es rund 1200 Bauvorhaben für Mobilfunkanlagen gibt, die teils seit Jahren in den Schubladen liegen und nicht vorankommen. Bisweilen dauert das bis zu 6 oder 7 Jahre. Was ist denn da los? Woran hapert's denn da?
Ja, die Unternehmen können ja nicht einfach irgendwo einen Mobilfunkmast aufstellen, sondern sie müssen zuerst einen Standort finden. Dann muss eine Standortabstimmung vorgenommen werden. Es braucht eine Zuwägung zu diesem Standort. Es müssen auch Stromkabel verlegt werden. Und da muss eine Baugenehmigung beantragt werden. Und an all diesen Stellen hakt es. Wir haben einige Verfahren, die bereits 9 Jahre dauern und wo es immer noch keine Genehmigung gibt.
Hängt es an den Baugenehmigungen? Sind die Kommunen nicht flexibel genug?
Ja, also zum Teil sind es Baugenehmigungen, zum Teil haben wir aber auch sehr schwierige Bedingungen vor Ort, wo also durch Naturschutzgebiete dann auch eine Glasfaserleitung gelegt werden muss, die diesen Funkmast entsprechend anschließt. Und hier können wir einfach nicht von heute auf morgen dann aktiv werden. Zum Teil fehlen aber auch einfach die Standorte. Das ist mit das größte Problem. Dort, wo die Kommunen keine eigenen Liegenschaften und Gebäude zur Verfügung stellen und wo private Grundstückseigentümer nicht gefunden werden können, dort scheitern solche Verfahren zum Teil auch schon in Stufe 1, nämlich bei der Suche nach einem geeigneten Standort.
Also sehr viel Bürokratie, die da so ein bisschen den Hemmschuh anlegt. 1,1 Milliarden sollen zur Verfügung gestellt werden. Mit denen sollen 5000 neue Standorte erschlossen und gebaut werden. Im Staatsauftrag reicht das?
Ja, das wird nicht reichen. Wir reden ja letztlich über 2-stellige Milliardeninvestitionen in den Aufbau dieser Netze insgesamt. 1,1 Milliarden sind durchaus hilfreich und 5000 Masten. Derzeit gibt es in Deutschland etwa 80.000. Das ist mehr als nichts. Wichtig ist, dass sie eng abgestimmt werden mit den Ausbauvorhaben der Netzbetreiber. Es hilft nichts, wenn jetzt im staatlichen Auftrag an Stellen gebaut wird, wo auch Netzbetreiber entsprechende Standorte planen. Also diese enge Zusammenarbeit Hand in Hand, um die muss es jetzt gehen.
Wir haben eben die Bürokratie erwähnt und die vielen Stolperfallen, die da zwischen den Aktendeckeln lauern. Wie gehen denn die Mobilfunkversorger mit den allfälligen Bürgerprotesten um? Es ist ja so, dass immer dann, wenn irgendwo ein neuer Mast geplant wird, wenn er gebaut werden soll, dann sprießt doch umgehend auch eine Bürgerinitiative aus dem Boden, die den Bau verhindern will.
Ja, wir haben derzeit in Deutschland etwa 300 Bürgerinitiativen gegen Funkmasten. Das wird sich auch nie verhindern lassen. Hier ist die Branche, ist auch die Politik gefordert. Wir müssen ganz transparent kommunizieren. Wir müssen erklären, was denn diese elektromagnetischen Felder sind, welche biologischen Wirkungen sie haben könnten. Und letztlich aber auch, dass weltweit keine einzige Studie vorliegt, die zeigt, dass unterhalb der geltenden Grenzwerte irgendeine biologische Schadwirkung zu erwarten ist. Und hier gilt es auch, so ein bisschen den Verschwörungstheoretikern zu begegnen, die Angst machen, anstatt aufzuklären.
Sie haben gerade die Verschwörungstheoretiker erwähnt. Die Bundesregierung will eine Informationskampagne lostreten, will Bürger objektiv und frei von Emotionen und Esoterik über Mobilfunk informieren. Glauben Sie denn, dass das vor Ort fruchten wird? Diese Proteste gibt es ja seit Anbeginn, seit, kann man sagen, 1993.
Wir werden nie alle überzeugen können. Es gibt Menschen, die einfach nicht an wissenschaftliche Evidenz glauben wollen. Aber hier muss dann in einer Demokratie auch gelten, dass Mehrheiten bestimmen, wo es in diesem Land hingeht. Und hier sind diejenigen, denen der Mobilfunkmast oder die Sendeanlage nicht passt, sind auch aufgefordert, sich hier einem sehr weit überwiegenden Mehrheitswillen dann nicht nur entgegenzustellen, sondern ihn auch zu akzeptieren.
Wie lassen sich denn die unterschiedlichen Infrastrukturen miteinander verknüpfen? Sie haben das eingangs schon mal erwähnt, das muss abgestimmt werden. Also vereinfacht gesagt, wie passen die Staatsmasten denn künftig in die Infrastruktur der Anbieter hinein?
Wir haben derzeit ja 3 große Netzbetreiber und werden mit den 5G-Netzen jetzt einen 4. bekommen mit Drillisch und letztlich noch einen 5. Akteur und das ist jetzt der Staat. Und hier geht es einfach darum, dass miteinander geredet wird und dass es eine ganz enge Abstimmung gibt, sowohl was den Ort angeht, an dem gebaut wird, als auch was die Zeitpläne angeht, in denen gebaut wird. Und das funktioniert zwischen den Netzbetreibern sehr gut und ich sehe da im Grundsatz keinen Anlass, Sorge zu haben, dass das auch mit einer staatlichen Gesellschaft nicht funktionieren sollte.
Jetzt werden ja erstmal die Lücken geschlossen. Wir reden von 5, vielleicht auch 5.500 Punkten, Orten, Standorten, die ausgebaut werden sollen. Aber mit 5G kommt ja noch eine ganze Menge mehr auf uns zu. Das heißt, mit den 5.000 schließen wir jetzt erstmal Lücken, aber kann mit dem neuen Ausbau von 5G nicht gleich wieder ein neues Fass aufgemacht werden?
5G lässt sich ja in unterschiedlichen Frequenzbändern transportieren und wir werden in Kürze wieder Frequenzen frei haben, beziehungsweise es werden Frequenzen vergeben werden, die sehr gute sogenannte Ausbreitungsbedingungen haben und mit denen großflächig auch dann 5G angeboten werden kann. Darauf kommt es dann an und insofern ist 4G die Vorstufe zu 5G und die Aufrüstung eines 4G-Sendemasts, Funkmasts zu 5G, das ist im Endeffekt eine Kleinigkeit verglichen mit dem Neubau und dem komplett neuen Anschluss dieses Funkmasts mit Strom und auch mit Glasfaser.
Natürlich waren gleich wieder Kritiker des neuen Konzepts des Kabinetts da, die sagen, hier wird Steuergeld verpulvert. Die Provider sollten sich endlich mal darauf einigen, gemeinsam Standorte zu betreiben. Nicht jeder Provider muss eigene Masten bauen, die an geeigneten Standorten ja bisweilen auch mal nebeneinander gestellt werden. Teilen Sie diese Kritik?
Ja, diese Kritik, die geht jetzt tatsächlich ins Leere. Also es werden zum einen überhaupt keine Steuergelder verpulvert, sondern die Mittel werden entnommen einem Fonds, der gespeist wurde aus den Versteigerungserlösen der 5G-Frequenzen. Da wurden 6,5 Milliarden Euro eingenommen von den Netzbetreibern. Jetzt fließen 1,1 Milliarde wieder zurück in den Markt. Also es sind keine Steuergelder, sondern das Geld kommt von den Netzbetreibern. Das ist das eine. Und zum Zweiten haben die Netzbetreiber ein ganz originäres Interesse an Kooperation. Es wurde gerade jetzt vereinbart, für 6.000 Funkmasten zu kooperieren. Das heißt, einer baut und alle gehen dann mit ihren Sendeanlagen auf diesen Turm. Das ist absolut effizient. Das funktioniert ganz hervorragend. Und hier sind die Netzbetreiber längst weiter als ihre Kritiker.
Ein anderer Vorschlag, der vor allem im Zusammenhang mit dem nun beginnenden Bau der 5G-Netze immer wieder auf die Agenda kommt, ist Local Roaming. Das bedeutet, in Gegenden mit vielen Funklöchern öffnen die vor Ort vertretenen Netzanbieter ihre Netze auch für Kunden der Wettbewerber, der Konkurrenz im Ausland. Gibt es das? Das hat viel Charme und könnte eine Menge Baumaßnahmen vielleicht sogar vermeiden. Wie denken denn die Anbieter darüber?
Ja, also dieses Verfahren gibt es auch im Ausland nur in ganz, ganz wenigen Fällen und dort mit großen Einschränkungen. Das hört sich natürlich zunächst mal gut an, dass man auch das Netz des Wettbewerbers dann nutzen kann, wenn man seinen Vertrag bei jemand anderem hat. Es führt aber letztlich dazu, dass gerade in den dünn besiedelten Gebieten, und dort muss investiert, dort muss jetzt gebaut werden, dass dort niemand mehr baut, weil jeder darauf wartet, dass sein Wettbewerber dort baut, um die eigenen Kunden dann auf dessen Netz zu schicken. Also insofern ist es keine Lösung. Damit wird das Problem nur hinausgezogen oder sogar verschlimmert, sondern worum es geht, ist, dass es Kooperation zwischen den Netzbetreibern gibt, ein Sendemast gebaut wird, dort stehen dann drei Sendeanlagen drauf, das ist im Endeffekt eine Kleinigkeit und dann haben wir auch diese weißen Flecken nicht mehr und dann brauchen wir auch kein nationales oder lokales Roaming.
Herr Rohleder, wagen Sie doch bitte zum Schluss mal eine Prognose. Wie lange wird es denn dauern, bis die rund 5.000 Staatsmasten zum Stopfen der Funklöcher gebaut sind, bis sie in die Luft gehen, bis sie in Betrieb gehen? Was meinen Sie?
Nun, staatliche Gesellschaften sind ja nicht bekannt dafür, dass sie schneller und agiler handeln als private Gesellschaften. Die Gesellschaft muss jetzt zunächst überhaupt mal gegründet werden. Sie braucht Mitarbeiter, hat dann die gleichen Probleme bei der Standortsuche und Genehmigung wie die Netzbetreiber, dauert also 2,5 Jahre dann und muss dann Aufträge vergeben, dann muss gebaut werden. Also vor in 5 Jahren werden wir diese Sendemasten kaum sehen.
5.000 neue Masten für den Mobilfunk. Gebaut und bezahlt vom Staat. Einschätzungen dazu von Bernhard Rohleder, dem Hauptgeschäftsführer des Branchenverbandes der Informations- und Telekommunikationsbranche Bitkom. Die Tonprobleme, die wir während des Gesprächs hatten, bitte ich zu entschuldigen.
HR Info. Wer's hört, hat mehr zu sagen.
Hier ist HR-Info Netzwelt. Die Bundesregierung will den Internet- und Handyempfang in Deutschland in den kommenden 2 Jahren grundlegend verbessern. Auch der ganz ländliche Raum werde dann erschlossen, und zwar mit neuen Sendemasten, rund 5.000, die der Staat bezahlen will. Im Gespräch mit Bernhard Rohleder vom Verband Bitkom haben wir gehört, dass nicht nur bürokratische Hemmnisse den Ausbau verlangsamen, es ist auch die Angst, die Furcht in Teilen der Bevölkerung vor Mobilfunk und angeblichen Strahlen. Warum das so ist, was die Forschung dazu sagt, das wollen wir nun mit Achim Neuhäuser vom Bundesamt für Strahlenschutz herausfinden. Herr Neuhäuser, der Ausbau des Mobilfunks in Deutschland ist eng verknüpft mit vielen Bürgerinitiativen, die sich gegen Sendemasten wehren, mit Widerstand und Ablehnung. Und immer geht es dabei um Strahlung. Das Wort ist ja fast schon zu so einer Art Kampfbegriff geworden. Differenziert, habe ich den Eindruck, wird da recht selten. Das Thema ist emotional hoch aufgeladen. Lassen Sie uns doch erstmal klären, worin eigentlich die Unterschiede bestehen zwischen elektromagnetischen Feldern, zwischen Wellen und Strahlung.
Diese Begriffe, die Sie gerade genannt haben, werden ja allgemein im allgemeinen Sprachgebrauch dann an Synonym verwendet. Statt elektromagnetische Felder gibt es auch elektromagnetische Wellen, elektromagnetische Strahlung. Grundsätzlich ist es so, dass Feld erstmal die räumliche Verteilung einer Kraftwirkung beschreibt, Welle die Ausbreitung und Strahlung den Energietransport. So, und jetzt ist es so, beim Mobilfunk geht es um hochfrequente elektromagnetische Felder, die werden genutzt, um Sprache oder Bilder zu übertragen und das Funksignal breitet sich dann unsichtbar aus, ähnlich wie Licht kann man sich das vorstellen und es ist sehr schnell. Und das Funksignal geht dann vom Mobiltelefon zur nächstliegenden Funkantenne, der sogenannten Basisstation und von dort an den Vermittlungscomputer und diese Basisstation und die dazugehörigen Vermittlungscomputer bilden dann das Funknetz. Und je weiter man von einer solchen Basisstation entfernt ist, desto schwächer wird auch die Telefonverbindung und Objekte wie Häuser und Bäume können diese Felder teilweise absorbieren oder auch reflektieren oder ablenken. So vielleicht mal zu dieser Begriffsklärung.
Da geht es also um sehr unterschiedliche physikalische Eigenschaften. In dieser aufgeheizten Debatte wird immer wieder von den Gegnern der Mobilfunktechnik argumentiert. Elektromagnetische Strahlung, also Radiowellen, Sie haben sie gerade beschrieben, die könnten ionisierend sein. Die könnten also Zellveränderungen hervorrufen, gar Krebs auslösen. Was sagt denn die Forschung dazu?
Also im Strahlenschutz unterscheiden wir grundsätzlich ionisierende und nicht ionisierende Strahlung. Bei ionisierender Strahlung ist es so, wie Sie gerade beschrieben haben. Das sind sehr energiereiche Strahlen, die in Materie eindringen können und sie verändern können. Da können ganze chemische Verbindungen aufgebrochen werden. Also man kann sagen, Elektronen werden quasi aus Atomen oder Molekülen herausgeschlagen. Das ist bei der nicht ionisierenden Strahlung, zu der der Mobilfunk gehört, eben nicht der Fall. Hochfrequente elektromagnetische Felder können von biologischen Systemen aufgenommen werden und führen dann in erster Linie zu einer Erwärmung des Gewebes. Das ist als thermische Wirkung gut bekannt und unstrittig. Das ist die einzig nachgewiesene Wirkung des Mobilfunks, der elektromagnetischen hochfrequenten Felder. Und dazu muss man eben sagen, dass diese Wirkung dem Körper auch gut bekannt ist. Also über den ganzen Tag erleben wir Temperaturschwankungen. Beim Sport wird der Körper warm, dann fangen wir an zu schwitzen. Das heißt, der Körper kann auch diese Wärme regulieren. Nur wenn er sehr stark mit einer Überschreitung des Wärmehaushalts beschäftigt wird, dann kann es tatsächlich zu gesundheitlichen Auswirkungen führen. Und deswegen gibt es Grenzwerte, die gewährleisten, dass diese Schwellenwerte nicht überschritten werden.
Ist denn die Energiedichte eines Smartphones, eines Handys überhaupt in der Lage dazu, Gewebe so tief zu erwärmen?
Das kommt natürlich immer auf die individuelle Nutzung an. Grundsätzlich können die Grenzwerte bei intensiver Handynutzung auch mal überschritten werden. Aber wie gesagt, wir haben ja Grenzwerte und die werden eingehalten. Es gibt den sogenannten SAR-Wert, die spezifische Absorptionsrate eines Mobiltelefons, das eben angibt, wie viel Energie vom Gewebe aufgenommen wird, pro Quadratzentimeter Körpergewebe sozusagen. Und die sind so festgelegt in den Regeln der Produktsicherheit, dass die 2 Watt pro Kilogramm nicht überschreiten und dementsprechend eine Erwärmung nicht stattfindet, die größer ist, als dass der Körper handeln kann.
Bleiben wir mal bei dieser Erwärmung durch hochfrequente elektromagnetische Felder. Das wird ja seit Jahren in der Medizin, in der Physiotherapie genutzt. Seit Jahrzehnten kann man eigentlich sagen. Auch ich habe schon vor so einem Gerät gesessen, als es mir mal in den Rücken gefahren ist. Warum geistert dann trotzdem immer wieder die Behauptung herum, neben der Erwärmung würde diese Hochfrequenz auch Krebs auslösen, Gehirne erweichen, Kinder verstrahlen? Das sind jetzt alles Zitate einschlägiger Webseiten.
Also nochmal vielleicht grundsätzlich, es gibt eine nachgewiesene Wirkung, das ist die Erwärmung. Es gibt viele Hinweise, es gibt eine Vielzahl von wissenschaftlichen Studien, es gibt das EMF-Portal der Uni Aachen, dort sind 3800 Studien gelistet, internationale Studien, die sich alle mit dem Thema Mobilfunk und hochfrequenten elektromagnetischen Feldern beschäftigen. Und dort gibt es eben natürlich auch Studien, die sich mit Auswirkungen auf das Gehirn, mit dem Thema Schlaf, mit Tinnitus, mit Schlafqualität, mit Lernverhalten etc. beschäftigen. Und dann gibt es auch einzelne Studien, die dort Hinweise gefunden haben. Diesen Studien ist allen gemein, dass sie die wissenschaftlichen Qualitätskriterien nicht in vollem Umfang erfüllen. Das heißt also, dass das Studiendesign, dass aber auch die Veröffentlichung, wo es eben eigentlich wissenschaftlicher Standard ist, dass man in Fachzeitschriften veröffentlicht, bei denen auch andere Wissenschaftler dann die eigenen Forschungsergebnisse bewerten, dass diese nicht erfüllt werden. Und ganz wichtig, dass es bisher nicht gelungen ist, Hinweise aus Einzelstudien unter vergleichbaren Bedingungen durch andere Forscher wiederholen zu lassen. Das ist bisher nur bei der thermischen, bei der Wärmewirkung gelungen. Und dementsprechend sagen wir, das ist die einzige Wirkung, mit der wirklich eine gesundheitliche Wirkung auch verknüpft ist. Bei allem anderen handelt es sich um Einzelhinweise und die sind für die Gesamtwertung dann eben nicht hinreichend.
In der Diskussion um die angeblich gesundheitlichen Gefahren, die vom Mobilfunk ausgehen, taucht immer wieder ein Buzzword auf, das mich beschäftigt, das auch diejenigen, die Angst haben, beschäftigt. Da geht es um sogenannte gepulste Strahlung. Die findet sich immer wieder in den Diskussionen, wenn es um neue Masten geht. Dieser gepulsten Strahlung werden dann allerlei Zipperlein zugeordnet, wie Dauermüdigkeit, Schlaflosigkeit, Lernschwäche. Bei Kindern, wo ist denn da der Unterschied zwischen analogen und digitalen Signalen?
Ja, jetzt sind wir ganz tief, finde ich, in der Materie. Also analog bedeutet erstmal kontinuierlich. Das heißt, bei einem analogen Signal wird tatsächlich die ganze Zeit beim Telefonieren beispielsweise gesendet. Bei der digitalen oder eben dann gepulsten Strahlung ist das nicht so. Dort wird nur alle paar Millisekunden ein Signal abgesetzt. Das hilft eben dabei, dass eine Mobilfunkzelle, die eben an so einer Basisstation angebracht ist, mit mehreren Handys gleichzeitig kommunizieren kann. Und diese Schwingungspakete, die können dann eben sich im Körper genauso wie eine kontinuierliche Welle auf der gleichen Frequenz ausbreiten. Die können langsam oder stark gepulst sein. Am Ende ist es also kein Unterschied zu einem analogen Signal. Also wir haben ja auch keine nicht-thermischen Wirkungen belegt und die thermischen habe ich ja bereits ausgeführt.
Nun melden sich in der Debatte immer wieder Umweltverbände, die sagen, der Rückgang der Insekten, das Bienensterben, das Verschwinden von Fledermäusen habe mit der Dichte der Mobilfunkstationen zu tun. Die Fauna leide unter den Sendesignalen genauso wie die Menschen. Was sagen Sie denn diesen Umweltverbänden?
Da muss man vielleicht nochmal sagen, dass die größte Strahlenbelastung, der ein Mensch ausgesetzt ist, ja gar nicht eine Mobilfunkbasisstation oder ein Sendemast ist, sondern das eigene Telefon, das eigene Smartphone. Dem kommen wir ja viel näher als einer Basisstation. Das gilt für Tiere und Fauna nicht im gleichen Ausmaß. Die fliegen ja höchstens mal um eine Basisstation rum. Und da kann man sagen, dass die Intensität der Felder, die von solchen Sendeanlagen ausgeht, eigentlich nicht ausreicht, um eine biologisch wirksame Erwerbung von Lebewesen zu verursachen. Und daher sagen wir, die für den Menschen gültigen Grenzwerte schützen auch Tiere und Pflanzen. Man muss allerdings auch sagen, zu diesem Thema gibt es nicht sehr viele Studien von guter Qualität. Wir haben erst vor einigen Tagen dazu einen großen internationalen wissenschaftlichen Workshop durchgeführt mit über 60 Wissenschaftlern, die sich zu dem Thema ausgetauscht haben. Da war das Ergebnis, es gibt weiterhin keinen wissenschaftlich belastbaren Beweis, wonach die Felder unterhalb der Grenzwerte Tiere und Pflanzen gefährden können.
Also halten wir mal fest, es gibt keinen bewiesenen, es gibt keinen kausalen Zusammenhang zwischen diesen behaupteten Beschwerden und dem Mobilfunk. Ist das dann alles nur Einbildung? Es gibt ja laut neuesten Zahlen rund 1,5 Millionen Bundesbürger, die sich selbst als elektrosensibel bezeichnen.
Das ist so. Deswegen haben wir uns mit diesem Phänomen der Elektrosensibilität als Bundesamt für Strahlenschutz auch ausführlich befasst und in vielen wissenschaftlichen Studien untersucht. Nicht nur wir, auch andere haben das gemacht. Es ist ja so, dass Elektrosensible ihre Beschwerden, zum Beispiel Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten, auf das Vorhandensein von elektromagnetischen Feldern in ihrer Umwelt zurückführen. Das ist übrigens auch so, dass sie das, bevor der Mobilfunk flächendeckend verfügbar war, auch auf niederfrequente elektrische und magnetische Felder bezogen haben, also vor allem Stromleitungen. Jetzt wird bevorzugt der Mobilfunk hier als Verursacher genannt. In den Studien war es immer das Ziel, diese Beschwerden zu objektivieren, also tatsächlich einen Zusammenhang herzustellen zwischen den vermuteten, also zwischen den wahrgenommenen Beeinträchtigungen und den vermuteten Ursachen aus den Feldern. Und das ist bisher nicht gelungen. Also ganz klar, auch internationale Studien zeigen, dass elektromagnetische Felder von Personen, die sich als elektrosensibel bezeichnen, nicht wahrgenommen werden können und auch nicht ursächlich für das Vorhandensein von gesundheitlichen Beschwerden sind.
Es sind ja zahlreiche Fälle beschrieben, da haben Menschen diese postulierten Krankheitsbilder entwickelt, obwohl der angeblich auslösende Mobilfunkmast in der Nachbarschaft noch gar nicht in Betrieb war.
Ganz genau. Und das ist tatsächlich auch sehr gut nachgewiesen, dass die Sorge um Gesundheitsschäden krank machen kann. Das ist tatsächlich auch von uns nachgewiesen worden und so wie Sie es gerade beschrieben haben, mit einer ähnlichen Versuchsanordnung auch belegt. Es ist auch so, dass wir sagen, diese Symptome sind wirklich vorhanden. Also die Betroffenen haben diese Beschwerden. Und wir beraten eigentlich Betroffene, die sich an uns wenden, immer so, dass sie sich an die umweltmedizinischen Ambulanzen wenden sollen, um auch andere Umweltgifte als Ursachen dieser Symptome auszuschließen. Oft ist es allerdings so, dass sich die Betroffenen sehr stark psychiatrisiert fühlen und Maßnahmen verweigern, die ihnen möglicherweise helfen könnten.
Die Bundesregierung will jetzt flankierend zum Aufbau der neuen Mobilfunkmasten, der rund 5.000, die mit Staatsgeld bezahlt werden sollen, eine Aufklärungs-, eine Informationsinitiative starten, um die Bevölkerung besser zu informieren, worum es eigentlich geht hier beim Mobilfunk. Wird das Bundesamt für Strahlenschutz damit eingebunden sein?
Wir sind damit eingebunden, das ist richtig. Wir begrüßen das auch sehr, dass es diese Kommunikationsinitiative geben soll, denn es ist ja tatsächlich ein Phänomen, dass es hier um etwas geht, was quasi alltäglich geworden ist, nämlich die Nutzung von Mobilfunk in verschiedensten Zusammenhängen, vor allen Dingen eben mit dem eigenen Handy. Aber es gibt sehr wenig Wissen über die Wirkungen. Und das heißt auch, dass große Teile der Bevölkerung einfach empfänglich sind für alle möglichen Informationen. Und ich denke, da ist es nötig, auch unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse besser zu transportieren und zu kommunizieren, auch diese große gesellschaftliche Transformation, die ja damit einhergeht, besser auch zu kommunizieren und da besser zu informieren. Und deswegen ist es uns auch ganz, ganz besonderes Anliegen, da beteiligt zu sein. Und da werden wir in den nächsten Jahren auch aktiv tätig sein.
Was raten Sie den Bürgern, denen Mobilfunk suspekt ist, die sich sachlich anhand valider Fakten informieren wollen über Mobilfunk? Ich frage das deshalb, weil das Netz voll ist, voller alarmistischer Seiten, die vor allem die Ängstlichen, die Unsicheren bedienen.
Also natürlich ist es so, dass das Bundesamt für Strahlenschutz sehr, sehr umfänglich auf unserer Internetseite zu dem Thema informiert. Mobilfunk, elektromagnetische Felder, alle möglichen Informationen sind da zu finden. Wir haben auch ein gutes Einstiegspaket. Wir haben gerade einen Film gemacht, so eine Animation zum Thema 5G. Den findet man auch auf YouTube. Man kann sich auch ganz normal per Post Broschüren zuschicken lassen zum Thema mit konkreten Hinweisen, wie man auch seine eigene Strahlenbelastung quasi verringern kann. Wir haben eine umfängliche Liste mit SAR-Werten von über 3.500 am Markt verfügbaren Handymodellen, sodass man sich eben auch Handymodelle mit geringen Strahlenbelastungen aussuchen kann. Wir sind auch bei Veranstaltungen vertreten. Wenn man jetzt, gibt ja auch oft das Problem, dass man staatlichen Stellen gar nicht vertraut, man kann sich auch bei anderen informieren natürlich. Das gibt, wie von vorhin schon erwähnt, das Portal der Uni Aachen, das EMF-Portal, da sind 3.800 wissenschaftliche Studien gelistet, die man sich anschauen kann. Und auch die Stiftung Warentest hat vor einiger Zeit einen Faktencheck zum Thema 5G gemacht und im vergangenen Sommer herausgegeben. Auch das kann man sich ansehen und ist durchaus empfehlenswert.
Das Bundeskabinett hat es am Montag beschlossen. Es gibt noch viele weiße Flecken im Mobilfunk, die sollen nun geschlossen werden mit Sendemasten, die der Staat bezahlt und aufbaut. Über Ängste und Furcht in Teilen der Bevölkerung vor Mobilfunk und angeblichen Strahlen habe ich mit Achim Neuhäuser gesprochen vom Bundesamt für Strahlenschutz. Das war hr-info-Netzwelt. Die Sendung gibt es wie immer in der ARD-Audiothek und zum Download unter hr-info-radio.de. Mein Name ist Udo Langenohl und bleiben Sie neugierig.